Ja, das Thema heißt heute Werdet voll Geistes. Das Wort dazu steht im Epheserbrief, Kapitel 5, 18 bis 21. Schorsch hat mal vor einigen Wochen gesagt, dass in unseren Kreisen relativ wenig über den Heiligen Geist gesprochen wird, obwohl er doch die dritte Person der Gottheit ist und über 100 Mal auch im Neuen Testament vom Heiligen Geist die Rede ist. Deshalb war es mir wichtig, auch mal darüber eine Predigt zu halten. Und ich möchte zu Beginn einige grundsätzliche Informationen weitergeben, die uns die Bibel über den Geist Gottes gibt. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt über den Heiligen Geist. Da könnte man tagelang sprechen. Da gibt es auch viele Bücher, auch gute Bücher, die ihr auch dazu lesen könnt. Aber grundsätzlich ist zu sagen, der Heilige Geist ist eine Person. Wir lesen in vielen Stellen der Bibel, dass er Dinge tut, die nur eine Person tun kann. Er lehrt, er hört, er verkündigt, er teilt Gaben aus, er tröstet, er öffnet die Augen über der Sünde, er verherrlicht Jesus und so weiter. Und man kann ihn versuchen, man kann ihn belügen, man kann ihn betrüben, ihm widerstehen, man kann ihm auch gehorchen. Und all das sind Hinweise auf eine Person und nicht nur auf eine Kraft. Wir wissen auch aus der Schrift, dass der Heilige Geist schon immer da war. Er war auch bei der Schöpfung dabei, lesen wir gleich am Anfang der Bibel. Der Geist Gottes, er schwebte auf dem Wasser, heißt es dort. Aber in seiner ganzen Fülle kam er an Pfingsten auf die Gläubigen und seitdem empfangen ihn alle, die an den Herrn Jesus gläubig geworden sind. So lesen wir in der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus spricht zu denen, die die Predigt gehört haben und denen es durch das Herz gegangen ist, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Oder im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Ihr, die ihr gläubig wurdet. Und der Heilige Geist lehrt die Gläubigen beten, er lehrt ihnen die Bibel verstehen, er erinnert sie an das Wort, das Jesus gesagt hat. Er gibt ihnen Gewissheit der Gotteskindschaft. Er offenbart ihnen Jesus und Gott den Vater und er schenkt Gaben und Früchte. Wenn ihr zu Hause noch mehr darüber nachdenken wollt, dann lest mal Römer 8, Römer 12, 1. Korinther 12, Galater 5, Vers 22. Das sind alles Kapitel und Verse, die darüber reden, was der Heilige Geist tut. Und auch im Johannesevangelium, Kapitel 14 und 16. Was die Bibel nicht sagt, ist eine notwendige zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist nach der Bekehrung, eine sogenannte Geistestaufe, wie es oft in der charismatischen Bewegung gelehrt wird. Aber die Bibel spricht davon, dass Gottes Kinder voll des Heiligen Geistes sein sollen. Und auch nach Pfingsten sehen wir, wie die Jünger, die Pfingsten erlebt haben, mit dem Heiligen Geist wieder neu erfüllt wurden. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, Vers 31, als die Apostel vorgeladen wurden vor den Hohen Rat und ihnen gesagt wurden, dass sie schweigen sollten und nicht mehr das Evangelium weitergeben sollten, dann sehen wir, wie sie zu ihren Geschwistern zurückkommen, wie sie miteinander beten, wie sie miteinander ein Psalmwort zitieren, Und als sie dann beten, heißt es, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also hier waren Geschwister, die hatten Pfingsten erlebt und sie wurden neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das Gleiche sehen wir bei Stephanus in Apostelgeschichte 7, auch bei Paulus in Apostelgeschichte 13 an zwei Stellen, wo es heißt, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Und damit sind wir bei unserem Predigttext in Epheser 5. In Vers 18 heißt es in der Schlachterübersetzung, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und Luther übersetzt, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Also hier werden zwei Zustände gegenübergestellt. Bei beiden stellt sich eine Person unter die Herrschaft einer bestimmten Macht. Bei beiden verändert sich das Verhalten. Was Alkohol in höherer Dosierung bewirkt, das wissen wir alle. Verlust der Selbstbeherrschung, der Gangsicherheit, Hemmungslosigkeit, Unberechenbarkeit, manchmal Gewalttätigkeit. Und Satan gelingt es immer wieder, Menschen, sogar Christen, weiszumachen, dass Alkohol etwas an einer Situation verbessern könnte. Er ist ein Lügner von Anfang an. Aber der Heilige Geist wirkt gerade das Gegenteil. Er schenkt die Frucht der Selbstbeherrschung. Er verändert unser Wesen in positiver Weise. Wir lesen es bei den Früchten des Geistes in Galater 5. Aber inwieweit das geschehen kann, liegt auch an uns. Wir können den Heiligen Geist dämpfen und betrügen, sagt uns die Schrift. In Epheser 4, Vers 30. Deshalb hier die Aufforderung, werdet voll Geistes. Aber es geht hier nicht darum, dass wir um eine Erfüllung beten und ringen, wie es manchmal in unnüchterner Weise geschieht, sondern dass wir dem Heiligen Geist mehr Raum in unserem Herzen geben. Nicht wir brauchen mehr vom Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist will mehr von uns haben. Sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, Dinge auszuräumen, die dem Heiligen Geist den Platz wegnehmen in unserem Herzen? Was heißt das ganz praktisch? Bitte entschuldigt, wenn ich das ganz einfach darstelle. Aber mir ist es immer ein Anliegen, möglichst einfach zu reden, dass es auch ein Kind verstehen kann. Ich habe hier zwei Gefäße, hier ein kleineres Gefäß, das das Herz eines Menschen darstellen soll, das ohne Gott lebt. Das Herz ist angefüllt mit Sünde, weil ein Mensch, der Gott nicht kennt, der hat keine Vergebung der Sünde. Er ist nicht schlechter. Aber er hat keinen Frieden mit Gott, er hat keine Vergebung der Sünde und es belastet sein Herz. Es bleibt angefüllt mit Sünden und Verfehlungen. Und ich habe diese Steine hier alle beschriftet. Zorn, Lügen, Stehlen, Hass, Neid, Ichsucht, Streitsucht, Ehebruch, Aberglaube, Untreue, Bitterkeit, Feindschaft, Hochmut, Gewalt, Götzendienst, Spiritismus und so weiter. Gott, Jesus und der Heilige Geist stehen außerhalb von diesem Herzen, diesem Menschen. Und doch wirkt der Heilige Geist von außen an diesem Menschen. Auch wenn es heißt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes im 1. Korinther 2, Vers 14. Gottes Geist öffnet die Augen über der Sünde, lesen wir in Johannes 16. durch Gottes Wort, durch das Leben und Zeugnis lebendiger Christen oder durch bestimmte Ereignisse kommen Menschen zum Fragen, wie wir es in Apostelgeschichte 2 gesehen haben, dass Menschen fragen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun, was sollen wir jetzt machen? An Pfingsten waren die Menschen überführt in ihrem Herzen. Und manche sind bereit, auf das einzugehen, was der Heilige Geist ihnen klar macht, so wie es auch an Pfingsten bei 3000 Menschen geschehen ist. Sie bekennen ihre Schuld und Sünde, sie ordnen ihr Leben, wo sie sich an anderen Menschen verschuldet haben, bitten um Vergebung, nehmen auch selber Vergebung an und lassen sich taufen. Und damit geschieht es eben, dass diese Dinge aus dem Herzen hinauskommen. Zorn, faules Geschwätz, Sorge, auch Sorge ist Sünde. Untreue, Unreinheit, Spiritismus, Menschen werden frei von Drogen, Bitterkeit, Hass. Heuchelei, Neid, Rechthaberei, Lüge, Lästerei, Stehlen, Aberglaube, Herrschsucht, Ehrsucht, faules Geschwätz und so weiter. Nun ist dieses Herz gereinigt und Jesus durch den Heiligen Geist kann in den Herzen einziehen. Das stelle ich hier bildhaft durch diese Flüssigkeit vor, wobei ich nochmal sagen möchte, der Heilige Geist ist eine Person, aber so lässt sich's einfach besser darstellen. Er zieht ein und erfüllt unsere Herzen. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Und es geschieht nun das, was im 2. Korinther 5, Vers 17 steht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Oder Luther sagt, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Statt der alten Sünden und Gebundenheiten sind nun immer mehr Früchte des Geistes zu finden. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Der Christ versteht durch den Heiligen Geist auch immer mehr das Wort Gottes. Er weiß jetzt, dass er als Kind Gottes angenommen ist. Römer 8, Vers 16. Und er lernt, mit Gott zu reden. Das nennen wir Gebet. Der Wunsch, Gott auch zu dienen, mit seinen Gaben und seinem Willen zu tun, wird immer größer. Und ich möchte dir heute einfach auch sagen, wenn du diesen Weg noch nicht gegangen bist, dann tu es am besten heute. Komm zu Jesus und nimm ihn auf und bekenne ihm deine Schuld und Sünde. Er vergibt und er macht dein Leben neu. Du musst nicht erst besser werden. Wir können so zu Jesus kommen, wie wir sind. Natürlich sündigt auch ein wiedergeborener Christ, aber er bittet um Vergebung und er steht wieder auf. So heißt es im Sprüche 24, Vers 16, der Gerechte sündigt siebenmal, aber er steht wieder auf. Er darf wieder freudig weitergehen, weil er wieder neue Vergebung erfahren hat. Und das, wenn wir mit Jesus gehen, erlebt man das ja immer wieder. Vor ein paar Tagen habe ich es auch erlebt. Wir haben zurzeit Kontakt mit jemandem, der mehr oder weniger obdachlos ist. Der kommt immer wieder zu uns. Und vor ein paar Tagen hat man eine kleine Auseinandersetzung und sind nicht so ganz freundlich auseinandergegangen. Und das hat uns dann leid getan. Ich bin am nächsten Tag mit Elisabeth spazieren gegangen und dann haben wir unterwegs gebetet und haben Gott um Vergebung gebeten, dass wir diesen Mann jetzt nicht ganz so freundlich behandelt haben und haben ihn gebeten, dass wir ihn einfach wieder treffen und dass wir das wieder in Ordnung bringen können. Und ein paar Minuten später, es war eigentlich unwahrscheinlich, ein paar Minuten später kam er auf uns zu und wir konnten miteinander reden und er hat sich auch entschuldigt und es war einfach wieder in Ordnung und so ist wieder Frieden und Freude da. Als Christen dürfen wir uns immer wieder auch gegenseitig ermutigen, am Herrn zu bleiben und sind Gott dankbar alle Zeit für alles. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn wir so dieses Gefäß anschauen, ist es wirklich so? Warum sind wir oft nicht voll des Heiligen Geistes? Warum sind wir oft so wenig erweckt? Ich denke, wir können das auch als anderen Ausdruck dafür gebrauchen, voll des Heiligen Geistes erweckt zu sein. Warum brennen unsere Herzen so wenig für Jesus? Und die zweite Frage, die sich dann anhängt, wollen wir überhaupt, dass Jesus durch den Heiligen Geist die Führung in unserem Leben übernimmt? Der Herr Jesus hat oft Menschen gefragt, wenn er sie gesund gemacht hat oder gesund machen wollte, willst du gesund werden? Wir denken zum Beispiel an den Kranken am Teich Bethesda. Der war 38 Jahre lang krank gelegen. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Komische Frage, oder? Aber stell dir vor, wenn jemand 38 Jahre lang immer bemuttert wird und immer getragen wird und immer gefüttert wird, dass es vielleicht sein könnte, dass er sich sagt, ja, will ich eigentlich gesund werden? Dann muss ich ja das Arbeiten anfangen. Dann muss ich ja selber etwas tun. Dann muss ich ja aktiv werden. Und eigentlich ist es auch ganz schön, krank zu sein und bemitleidet zu werden. Es ist uns vielleicht angenehmer, unseren alten Stiefel weiterzuleben und über unser Elend zu jammern. Aber wenn wir wollen, dass sich etwas ändert, kann es vielleicht sein, dass wir Dinge, die wir einmal abgelegt haben, sich wieder in unserem Herzen breit gemacht haben, dass vielleicht einzelne Dinge auch wieder ins Herz zurückkehren. Und was geschieht dann? Was wir so bildlich hier darstellen als der Heilige Geist, der hat nicht mehr den Platz, den er vorher hatte. Diese Dinge nehmen wieder den Platz im Herzen ein, den sie früher schon mal gehabt haben. Deswegen fordert Paulus die Gläubigen auf. Nicht Menschen, die gottlos sind, sondern die Gläubigen fordert er auf, in Epheser 4, Vers 25, wieder abzulegen. Ich möchte diese Verse lesen, Vers 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab, und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, ihr Gläubigen, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus euren Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich denke, wir brauchen jetzt nicht zu grübeln, was wir persönlich ablegen sollen als Gläubige. Jeder von uns, der den Heiligen Geist im Herzen wohnen hat, der weiß, was verkehrt ist in seinem Leben. Und vielleicht steht es uns gerade jetzt vor Augen. Und in der Bibel heißt es im Hebräerbrief: Heute, wenn du seine Stimme hörst, so verstocke dein Herz nicht. Im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, werden wir als Gläubige aufgefordert, voreinander offen zu sein und Sünde und Schuld zu bekennen. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also wenn wir das tun, dann erfahren wir nicht nur Vergebung, sondern auch Befreiung. Und dann dürfen wir auch diese Dinge dürfen aus dem Herzen herausgetan werden. Und der Geist Gottes kann wieder neu fließen in unserem Leben. Und wenn das geschieht, dürfen wir sogar wissen, dass Freude im Himmel ist über einen jeden Sünder, der Buße tut. Lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 10. Wir haben jetzt miteinander betrachtet, was wir wegtun können, um dem Geist Gottes mehr Raum zu geben. Die andere Frage: Können wir auch etwas dazu tun? Außer dass wir natürlich mit Jesus Gemeinschaft haben, dass wir beten, dass wir mit unseren Geschwistern Gemeinschaft pflegen, dass wir Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Aber unser Predigttext, der geht ja noch weiter im Epheser 5. Nach Vers 18, und ich lese nochmal Vers 18, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und die Elberfelder Bibel übersetzt jetzt anschließend: indem ihr, bei Schlachter ist, glaube ich, ein Komma oder ein Strichpunkt, bei Luther ist ein Punkt, aber ich denke, der Text, der jetzt danach kommt, der bezieht sich voll auf diesen Vers: Lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern ermuntert. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also wir finden hier noch vier Aufforderungen, die unsere Frage beantworten. Werdet voll Geistes, indem ihr einander ermutigt, nicht entmutigt, nicht kritisiert einander, sondern ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Hast du heute schon Geschwister ermutigt mit einem Wort oder einem Lied? Wenn wir hier Zeugnis geben, erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben, was uns wichtig geworden ist, dann ermutigen ja wir andere. Und vielleicht darf ich euch heute einfach eine Anregung geben, auch dass wir uns untereinander mehr ermutigen. Vielleicht kannst du heute noch deinen Nachbarn, der neben dir heute sitzt, ermutigen durch ein Wort Gottes, das dir Gott gibt für ihn. Oder vielleicht legt dir Gott jemand anders aufs Herz, dem du ein Wort weitergeben sollst, was ihn ermutigen darf. Es heißt, geben ist seliger als nehmen. Und es ist doch interessant, dass wir voll Geistes werden, wenn wir etwas weitergeben. Also in dem Maße, wie wir weitergeben, fließt auch wieder der Strom Gottes in unserem Herzen. Wir werden eher voller als leerer. Aber wenn wir uns nur um uns selber drehen, um unsere Probleme, dann denke ich auch, dass der Geist nicht fließen kann in unserem Herzen. Geben ist seliger als nehmen. Wir sehen es auch bei Paulus und Silas im Gefängnis in Apostelgeschichte 16. Einer von beiden wird wohl angefangen haben, den anderen zu ermutigen. Und plötzlich singen beide Loblieder. Und das Ergebnis war nicht nur Geistesfülle, sondern sogar ein Erdbeben. Das Gleiche geschieht in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Natürlich, wenn wir andere mit Worten aus der Bibel, mit Psalmen ermutigen wollen, dann müssen wir sie auch kennen. Dann müssen wir sie auch lesen oder auswendig lernen. Und gerade an junge Menschen möchte ich es einfach weitergeben. Lernt Gottes Wort auch auswendig. In meiner Jugend, da gab es Bibelmemorie, ich glaube, es gibt es heute auch noch. Da kann man sich offiziell anmelden, dass man bestimmte Verse lernt. Man kann sich gegenseitig abfragen. Und es ist einfach eine feine Sache. Man kann auch Lieder auswendig lernen. Oder wenn du Kinder und Enkelkinder hast, dann kannst du auch in deinen Kindern Gottes Wort hineinpflanzen. Wünsch dir einfach mal zum Geburtstag einen Vers auswendig oder ein Lied auswendig. Und das Kind muss nicht mal was kaufen, es ist kostenlos, aber es hat Gottes Wort im Herzen. Also ermutigt einander. Das zweite, werdet voll Geistes, indem ihr singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Singt ein geistliches Lied, statt Trübsal zu blasen. Und es wird dich und die Atmosphäre in deinem Haus verändern. Und wenn du wirklich nicht singen kannst oder dir wirklich nicht danach zumute ist, dann nimm eine CD mit guten christlichen Liedern und Lobliedern und leg sie ein und irgendwann singt zumindest dein Herz mit. Singt und spielt dem Herrn, statt dir ständig deine Sorgen, Ängste und Zweifel anzuhören. Es gibt so viele schöne Lieder und Chorusse, die uns ermutigen. Gott ist so gut, er ist so gut zu mir. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich darinnen sein. Welch ein Freund ist unser Jesus. Jesus, wir sehen auf dich. Oder ich bin bei dir, so wie wir es vorhin auch gesungen haben. Gerade dieses Lied, als ich 2012 im Burnout war, dieses Lied hat mich oft einmal zu Tränen angerührt. Ich bin bei dir, hab keine Angst und so weiter. Das dritte, werdet voll Geistes, indem ihr dem Vater dankt. Aber nicht nur für Sachen, die uns auch wirklich Freude machen, sondern dem Vater danken alle Zeit und für alles. Dem Vater danken, auch wenn es weh tut, auch wenn es schwer fällt. Und dann ist es Danken im Grunde genommen ein Opfer. Es fällt uns nicht leicht, aber es heißt im Psalm 50, wer Gott Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Der Dank ehrt Gott und er drückt Vertrauen und Hingabe aus. Und schließlich wissen wir ja auch als Kinder Gottes, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28. Üb dich im Danken, gib Gott die Ehre und es wird dich verändern und wird auch Gottes Geist fließen lassen. Vor ein paar Wochen habe ich ein neues Auto gekauft, beziehungsweise es war nicht neu, es war schon 13 Jahre alt, aber es schaut noch ganz gut aus. Und nächsten oder übernächsten Tag ist es dann aber einfach nicht mehr angesprungen. Und dann habe ich mich geärgert, dass mir da jemand so ein Auto verkauft, was nicht anspringt. Ich habe in der Werkstatt angerufen, ich habe den alten Besitzer, den Vorbesitzer angerufen und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich sollst du ja für alles danken und dich nicht gleich aufregen. Das war am Abend und dann habe ich dem Herrn gedankt. Ich meine, das wäre jetzt komisch, wenn ich jetzt sage, danke Herr, dass das Auto nicht anspringt. Aber ich habe gedankt, dass Gott alles richtig macht, dass alles zum Besten dient, dass er es gut macht. Bin ins Bett gegangen, früh zur Arbeit gefahren mit dem Auto und beim ersten Mal ist es gleich angesprungen und seitdem war nie mehr etwas. So oft verändert sich auch die Situation schlagartig, wenn wir anfangen, dem Herrn zu danken. Und das vierte, werdet voll Geistes, indem ihr euch einander unterordnet. Dienet einander. Selbst wenn wir vom Rang her vielleicht dem anderen vorstehen würden, wenn wir Älteste sind, Vorgesetzte, Eltern, Großeltern, ordnet euch einander unter. Wir sollen einander die Füße waschen und nicht die Köpfe waschen. Kopfwaschen ist viel leichter, das kann man im Stehen machen von oben, aber zum Füße waschen muss man sich niederbeugen. Dienet einander, so wie es Jesus bei uns getan hat, wie er es bei seinen Jüngern getan hat, obwohl er Sohn Gottes ist. Streitsucht, Rechthaberei, Zorn kommen aus dem Fleisch und betrüben den Heiligen Geist. Wenn wir uns Gott unterordnen, dann fällt es uns auch nicht schwer, uns einander unterzuordnen. Und das erfüllt auch unser Herzen mit dem Heiligen Geist noch viel mehr. Die letzte Frage, wie merke ich, ob ich voll Geistes bin? Ganz einfach. Lies nach in der Bibel, was der Heilige Geist wirkt. Johannes 14, Johannes 16, Römer, Korintherbrief, in der Apostelgeschichte, Galater 5. Aber ich glaube, unser Problem ist auch manchmal, dass wir falsche Vorstellungen haben. Es geht nicht immer um seelische Hochstimmung, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Das kann mal sein. Aber Gott wird uns auch so gebrauchen, wie wir in unserem Temperament sind. Jemand, der immer still und ruhig ist, der wird wahrscheinlich auch ruhig sein, wenn er voll des Heiligen Geistes ist. Und wenn wir an Stephanus zum Beispiel denken, als er angeklagt wurde, als es heißt, dass die Menschen mit den Zähnen knirschten ihm gegenüber, da war er voll Heiligen Geistes. Aber er wird dann nicht irgendwie überschwänglich gewesen sein. Aber er war des Heiligen Geistes voll. Er sah Jesus, er hatte Jesus vor Augen und nicht die Menschen, die vor ihm standen. Wenn ich voll Heiligen Geistes bin, wird sich was ändern in meinem Verhalten. Es werden Früchte des Geistes zu sehen sein. Ich werde wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich werde mich erinnern an Worte, die Jesus gesagt hat, Ich werde Sehnsucht haben nach Gemeinschaft mit dem Herrn, mit den Geschwistern. Es wird Freudigkeit da sein, das Evangelium weiterzugeben. Es wird Trost da sein. Ich werde Gottes Führung erleben in bestimmten Dingen. Und Gott macht mich bereit und weckt in mir auch das Verlangen, Gott zu dienen. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir versuchen, diese Sachen selber zu erreichen, aus eigener Kraft. Das ist zu schwer, das ist unmöglich und das wird uns entmutigen. Gott will es selber in uns wirken, wenn wir uns ihm hingeben, uns ihm öffnen. Und tu einfach das, was Gott dir heute sagt. Räume aus, lege ab, ermutige, singe, danke dem Herrn. Stell dich unter deinem Bruder, deine Schwester, deinen Ehepartner und lass dich so vom Geist erfüllen. Und ich möchte einfach bitten, wenn Gott heute zu dir gesprochen hat und dir was wichtig gemacht hat, dann geh auch nicht so nach Hause. Bring es in Ordnung mit deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Ehepartner, deinen Kindern. Komm zu Jesus, so wie du bist. Bring es Jesus, geh zu einem Bruder, zu einer Schwester, mit denen du zusammen beten kannst. Und mach einfach klaren Tisch, dass nichts den Geist Gottes betrübt in deinem Herzen und dass sein Geist fließen kann. Amen.